Trump hat übrigens ja auch schon nach seiner Amtseinführung gesagt, als man ihn gefragt hat, wer hat die Pipeline gesprengt, war seine Antwort, ich möchte unserem Land nicht noch weiter schaden, indem ich jetzt auch noch darüber rede. Die Bundesregierung ist dummdreist an der Stelle, und zwar, weil sie wirklich glaubt, mit dieser Lüge durchzukommen. Diese Lüge wird über kurz oder lang auffliegen. Wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, ein US-Kriegsschiff vor Ort war, und zwar dort, genau dort vor Ort, mit dem Namen Kearsarge. Kearsarge ist für solche Spezialoperationen gebaut. Ja, auch von mir ein herzlich willkommen hier von der Insel. Und da haben wir ein sehr interessantes Thema vor uns. Die Kriegshandlung gegen die Bundesrepublik Deutschland durch die Ukraine, würde ich mal sagen. Denn das ist es gewesen. Also wir werden zwar uns nachher noch über die Details dieses angeblich von der Bundesanwaltschaft rekonstruierten Tatablaufs zu unterhalten haben, denn an die glaube ich wiederum nicht. Aber ich bin durchaus der festen Überzeugung, dass die Ukraine und übrigens auch die Vereinigten Staaten hinter diesem schwersten Anschlag auf die Infrastruktur der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg stehen. Also, wo fange ich da jetzt an? Diese Pipelines, die liegen in 80 Meter Tiefe. Das heißt also, die liegen deutlich jenseits der Grenze, die man so mit seinem kleinen Open Water Diver Tauchschein, den man im Urlaub macht, erreichen kann. Woran kann man das festmachen? Was ist da die Grenze? Das hat was mit der Verstoffwechselung von Gasen zu tun. Ja? Wenn man in die Tiefe taucht, dann wächst der Druck. Alle 10 Meter kommt ein ganzer atmosphärischer Druck hinzu. In 20 Metern hat man schon 2 Atmosphären Druck. Das entspricht übrigens dem Druck in einem Autoreifen. Also das ist der Luftdruck im Autoreifen, ist etwa 2 Bar. Das ist der gleiche Druck, den man in 20 Meter hat. Dann in 30 Meter sind schon 3 Bar. In 80 Meter sind es 8 Bar Überdruck plus der atmosphärische Druck von 1 Bar. Das heißt also, in dieser großen Tiefe herrscht ein enormer Druck. Und dieser enorme Druck führt dazu, dass der Körper die Atemluft, die er aufnimmt, in anderer Weise verstoffwechselt als bei Normaldruckbedingungen. Und konkret führt es dazu, dass also der Sauerstoff nicht mehr so verarbeitet wird, sondern der Stickstoff mitverarbeitet wird. Und dann kommt es zur sogenannten Taucherkrankheit, die sich durch Desorientierung äußert. Das heißt also, wer mit normalen Luftflaschen, komprimierte Luftflaschen in diesen Tiefen taucht, der kann gar nicht mehr lebend rauskommen. Das ist nicht möglich. Das heißt also, ab zu 30, 40 Meter muss man sich da überlegen, wie weit kann ich da gehen? Und da kommt man schon langsam in die Gefahrenzone. Und viel tiefer geht eben nicht. Und wer tiefer tauchen will, der muss also andere Gase benutzen. Also, da wird dann eine andere Gasmischung in die Atemflasche eingefüllt, damit es funktionieren kann. Und das ist das Erste. Das heißt, das ist nicht so einfach, dass man da mal schnell auf 80 Meter runtertaucht und da irgendwie eine Bombe an das Ding flanscht. So läuft's nicht. Die Frage ist, was braucht man noch? In 80 Meter Tiefe ist der Druck entsprechend hoch und wer sich länger da unten aufhält, bei dem treten auch noch andere Veränderungen der Gaszusammensetzung im Blut auf. Und wenn der dann zu schnell wieder auftaucht, dann kommt es zu einer Ausfällung dieser Gase im Blut. Es bilden sich dann Bläschen, die potenziell tödliche Folgen haben können. Also Schlaganfälle, Herzinfarkte, gerissene Blutgefäße und so weiter. Das heißt also, man muss, das kennt jeder, der auch mal Hobbytaucher war oder ist, man muss langsam wieder aufsteigen. Man braucht eine gewisse Zeit, um wieder aufzusteigen. In 80 Meter Tiefe kriegt man das gar nicht hin mit der Füllung einer Flasche. Die Zeit reicht gar nicht aus. Das heißt, in so großer Tiefe wird gearbeitet mit Dekompressionskammern. Das heißt also, man steigt unten in der Tiefe in eine Kompressionskammer ein, die wird dann hochgezogen. Man bleibt unter diesem starken Druck und der wird dann ganz langsam abgebaut. So eine Dekompressionskammer, die man braucht, um in solchen Tiefen arbeiten zu können, die hat mit absoluter Sicherheit auf einer 16 Meter Yacht keinen Platz. Das können wir vergessen, Leute. Das heißt also, das funktioniert technisch nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit, mit einer 16 Meter Yacht das Equipment zu transportieren, das man braucht, um in diesen Tiefen zu arbeiten. Abgesehen davon, dass es da dunkel ist, da muss auch noch Licht installiert werden. Man muss die Pipeline auch noch finden. Und man kann da nicht mit irgendeinem Judo-Furz arbeiten, sondern man braucht richtig einen großen Wumms. Man braucht richtig, richtig viel Sprengstoff, um da Erfolg zu haben. Und Erfolg hat sich ja eingestellt im Sinne des Anschlags. Aber dass man auf einer 16-Meter-Yacht die dafür erforderlichen Materialien transportieren könnte, ist vollkommen unglaubwürdig, ist technisch nicht möglich. Ich vermute mal, dass dieser ukrainische Angeklagte sich selbst belastet hat, obwohl er wusste, dass sein Telefon abgehört wird. Denn wer ist so dämlich, sich selbst zu belasten, wenn er im Knast sitzt, in Auslieferungshaft sitzt und dann am Telefon auch noch darüber geredet, ja, ich war's. Dass das abgehört wird, ist doch klar. Es kann sich also nur um Absicht handeln, was der Mann wollte, dass wir glauben, dass er sich selbst belastet. Und zwar, weil er wahrscheinlich von der ukrainischen Regierung damit beauftragt worden ist. Dieser Mann ist ein Köder für die Deutschen, nicht für die deutschen Strafverfolgungsbehörden, weil die wissen, dass man mit einer 16-Meter-Yacht das Equipment nicht transportieren kann, ist denen vollkommen klar. Dieser Mann ist ein Köder, der dem Deutschen, der deutschen Bevölkerung hingehalten wird, damit ein deutsches Gericht jemanden verurteilen kann, um von den wahren Abläufen der Tat abzulenken. So sieht's aus, meiner Meinung nach. Nicht anders. Natürlich ist die Ukraine involviert. So schuldig wie die Katze auf dem Küchentisch, denn die Römer fragen natürlich immer, cui bono, wem nützt es denn? Natürlich nutzt es der Ukraine. Zu dem Zeitpunkt, als das Attentat passiert ist, nutzte es aber auch vor allen Dingen der amerikanischen Regierung, der Administration von Präsident Biden, der als Kanzler Scholz neben ihm stand, ja ganz frech und dreist gesagt hat, wir werden, wenn es in der Ukraine zum Krieg kommt, das war vor Kriegsausbruch, werden wir dafür sorgen, dass Nord Stream 2 außer Betrieb genommen wird. Und auf die Rückfrage einer Reporterin dann auf der Veranstaltung, wie sie das machen wolle, wo es doch um deutsches Hoheitsgebiet geht, antwortete er genauso kackend dreist in die Kamera, wir haben da unsere Mittel. Klar, die Amerikaner und die Ukrainer mussten zusammenarbeiten, um das zu machen. Die Ukrainer, um den sozusagen den völkerrechtlichen Rückendeckung zu geben, nach der Devise, wir haben es als Kriegshandlung gegen Russland verstanden. Und die Amerikaner, die allein technologisch in der Lage waren, es durchzuführen. Trump hat übrigens ja auch schon nach seiner Amtseinführung gesagt, als man ihn gefragt hat, wer hat die Pipeline gesprengt, war seine Antwort, ich möchte unserem Land nicht noch weiter schaden, indem ich jetzt auch noch darüber rede. Also ist vollkommen klar, dass es die Amerikaner waren. Aber sie haben mit den Ukrainern zusammengearbeitet. Das heißt, es ist ein Kriegsakt gegen Deutschland von Seiten der Verbündeten Deutschlands vorgenommen worden. Und das erklärt auch, warum die Bundesregierung es angeblich als im übergeordneten nationalen Interesse erklärt hat, die Aufklärung dieses Verbrechens, dieses staatsterroristischen Aktes gegen die Bundesrepublik Deutschland, nicht mit der, sagen wir mal, Gründlichkeit betreiben zu wollen, mit der man normalerweise es betrieben hätte, wenn es der böse Russe getan hätte. Wenn es der böse Russe getan hätte, da können wir uns drauf verlassen, da wüssten wir jetzt alle Details und die wären auch wasserdicht und wären ganz fest, ganz wasserfest. Ja. Und da gäbe es auch überhaupt keinen Zweifel an der Beweisführung. Das hätte man alles haarklein rekonstruiert. So hat man sich eine Räuberpistole einfallen lassen, die nach meiner Meinung hinten und vorne nicht stimmt. Also die haben angeblich noch ihre Ausweise da vergessen und es gab auch noch Spuren von Sprengstoff, natürlich von genau dem Sprengstoff, der angeblich dort eingesetzt worden ist. Das sieht für mich nach einer sogenannten Beweisorgie aus. Eine Beweisorgie ist ein Begriff, den jeder Polizist sicher schon mal gehört hat. Ja, eine Beweisorgie ist, wenn so viele Beweise verstreut rumliegen, dass sie nur arrangiert sein können. Dass sofort jedem klar sein muss, also klar, das ist alles schön so sauber arrangiert, dass nur das rauskommen kann. Das nennt man eine Beweisorgie. Das ist eine Beweisorgie. Es gab wahrscheinlich auch noch Fingerabdrücke der Beteiligten und vielleicht haben sie auch noch ein paar Klamotten mit einer Schweißprobe vergessen. Nur, dass ich mit diesem Schiff das Gerät nicht transportieren kann, das ich gebraucht hätte, um das durchzuführen. It's not possible. It's not working. Ja? Forget that. Ja, das ist vollkommen lächerlich. Die Wahrheit ist, die Amerikaner haben sie in die Luft gesprengt. Die Ukrainer haben die Rückendeckung dafür gegeben, indem sie diese Schiffsoperation gemacht haben, damit geheimdienstlich hintendran sowas konstruiert werden kann, dass der jetzt da vor Gericht steht. Dass die Polen übrigens den zweiten Verdächtigen nicht ausgeliefert haben, unabhängig davon, dass das eine Räuberpistole ist, die uns da erzählt wird, ist auch schon bezeichnend. Es liegt also nicht im nationalen polnischen Interesse, den größten Anschlag gegen Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gerichtlich aufzuklären. Und dass natürlich diese Jungs trotzdem mitschuld sind, ist auch klar. Die stehen schon zu Recht vor Gericht, auch wenn sie es nicht gewesen sein können. Denn die Mitschuld, die sie auf sich geladen haben, ist nicht, dass sie es durchgeführt haben, sondern dass sie den Amerikanern ein Alibi verschafft haben für eine kriminelle Tat, also die Verschleierung der eigentlichen Straftat begangen haben. Deswegen wurde diese Yacht da angemietet. Es war eine koordinierte Aktion. Es musste ein Popanz her, damit die eigentliche heiße Spur nicht weiterverfolgt wird, sondern damit man davon ablenken konnte. Aber es glaubt, wird selig. Also insofern ist es Beihilfe zu dieser kriminellen Tat, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Und wir werden jetzt mal sehen vor Gericht, ob der Verteidiger dieses Mannes damit argumentiert, dass das gar nicht von der Yacht aus durchgeführt worden sein kann. Ich bezweifle, dass er diese Argumentation wählen wird. Und zwar deswegen, weil die stecken alle unter einer Decke. Das ist so, dass uns wird jetzt das vorgemacht, dass der das gewesen sein muss. Dann wird der auch verurteilt. Dann wird es auf die Untersuchungshaft angerechnet. Und ein halbes Jahr später läuft er wieder frei rum, weil es im staatlichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland ist. So ist das. Der wird dann in die Ukraine ausgeliefert, um dort seine Haftstrafe abzusitzen, was nie stattfinden wird. Ihr werdet sehen, sowas in dem Stil wird laufen. Das ist eine reine Showveranstaltung. Also, wie gesagt, er kann es ja nicht gewesen sein. Er war allerdings mit Sicherheit eingeweiht, weil er ist das Bauernopfer. Er ist das offensichtliche Bauernopfer, das erbracht wird, damit hier ein Gerichtsurteil gefällt werden kann und sei es noch so auf falschen Daten basierend, damit die Leute so behaupten können, wir haben das alles untersucht und es wurde abgeschlossen und jetzt geht nach Hause, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Ja, das ist im Grunde genommen, was hier vor sich geht. Und dass die Ukraine, die ja die Profiteure dieses Anschlags waren, den die Amerikaner gemeinsam mit der Ukraine geplant und ausgeführt haben, dass die das Geld, den Schaden, der da angerichtet worden ist, niemals zurückzahlen können, ist auch klar. Denn der Schaden beschränkt sich ja nicht auf die 1,6 Milliarden Reparaturkosten, die man dann hätte, wenn man es denn endlich mal reparieren würde, was die Bundesregierung ja bisher sich weigert zu tun, obwohl unsere Energieversorgung ruiniert ist seitdem. Der eigentliche Schaden ist die Deindustrialisierung Deutschlands. Das heißt also, dass wir heute 20% weniger Industrieproduktion haben als vor 10 Jahren und dass sich der Prozess der Deindustrialisierung seit der Energieverteuerung durch die Zerstörung dieser Pipeline beschleunigt hat. Das alles ist das Ergebnis. Und da geht es nicht um einen Schaden von 1 Milliarde, da geht es um einen Schaden, der geht mittlerweile wahrscheinlich, wenn man die ganzen Produktionsausfälle, Produktionsverluste, Bruttosozialproduktsverluste, wenn man das mal alles sich anschaut, dann reden wir da wahrscheinlich über einen verbarwerteten Betrag von 1, 2, 3 Billionen Euro. Das ist das, worum es hier geht. 1, 2 oder 3 Billionen Euro, vielleicht auch mehr. Die deutsche Wirtschaftskrise ist eine Pipeline in die Luft sprengen und ich tue nichts dagegen, Krise. Das ist das, worum es hier geht. Und dass natürlich diese Bundesregierung trotzdem weiterhin diese korrupte ukrainische Regierung kriegstechnisch unterstützt und weiterhin versucht, Deutschland in einen Krieg gegen Russland zu führen, obwohl völlig klar ist, dass auch dieser Krieg gar nicht unprovoziert passiert ist, wie uns immer dauernd erzählt wird, zeigt eigentlich nur, wie tief unsere Regierung auch im ukrainischen Korruptionssumpf und im Korruptionssumpf der Rüstungsindustrie und des Rüstungswahns versunken und verstrickt ist. Ja, hier geht es darum, großflächig die deutsche Wirtschaft auszubeuten, die Deutschen auszubeuten und Deutschland in einen Krieg zu buxieren gegen Russland, der nicht zur Zerstörung Russlands, sondern zur Vernichtung Deutschlands führen wird. Dass das mal klar ist, wenn der stattfinden sollte. Und diese Regierung hat im Grunde genommen durch ihr bewusstes Ignorieren eines Kriegsaktes den Tatbestand des Hochverrats erfüllt. Denn ein Kriegsakt gegen ein Land, wenn die Regierung den einfach ignoriert und so tut, als wäre er nicht gewesen, der, tut mir leid, aber das konstituiert Hochverrat. Ja, und dass man dann natürlich, wenn man das alles weiß, über seine Bündnissysteme durchaus nochmal nachdenken sollte und über unsere Rolle im Nordatlantischen Bündnis. Das heißt nicht, dass ich dafür bin, das Nordatlantische Bündnis aufzulösen. Das heißt aber, dass ich dafür bin, über unsere Rolle im Nordatlantischen Bündnis nachzudenken und überhaupt über die Arbeitsteilung und über die Rollenverteilung und über die Frage, wer kann sich hier eigentlich was erlauben? Über diese Frage müssen wir nachdenken. Wenn wir das nicht tun, dann zeigt es nur, dass unsere Verteidigungssouveränität als Land wohl nicht existiert. Wenn das Gericht irgendwie noch halbwegs seinen Verstand beieinander hat, dann wird sich darüber im Klaren sein, dass auf Grundlage dieser Fakten der Mann eigentlich gar nicht verurteilt werden kann für das Attentat, sondern bestenfalls für Beihilfe zur Verschleierung des wahren Täters. Das ist die Straftat, die er in Wahrheit begangen hat. Aber er hat die Pipeline nicht in die Luft gesprengt. Es sei denn, er war mit dem amerikanischen Team zusammen dort. Aber nicht mit einer 16-Meter-Yacht. Forget it. Und die Bundesregierung ist nicht perfide, die ist dummdreist. Die Bundesregierung ist dummdreist an der Stelle. Und zwar, weil sie wirklich glaubt, mit dieser Lüge durchzukommen. Diese Lüge wird über kurz oder lang auffliegen. Ich meine, eigentlich, wenn man nachdenkt, ist sie schon aufgeflogen. Nur die meisten Leute, die werden wieder mal ARD und ZDF-Nachrichten schauen und werden sich diesen Quatsch dann anhören und sagen, ja, die sind da mit der Yacht rausgefahren und haben dann da die Bomben abgeworfen. So werden die sich das denken. Als ob das so einfach wäre. Ah nein, da muss man runtertauchen, man muss die Pipeline in der Dunkelheit finden und man muss genug Sprengstoff anbringen. Das muss fest angebracht sein. Ja. Und da das unmöglich ist, mit den technischen Mitteln, die so eine kleine Yacht transportieren kann, ist es einfach erledigt. Das Thema ist durch. Ja, das ist nicht so gewesen. Ja, es ist dummdreist. Es ist nicht perfide, es ist dummdreist. Es ist dummdreist, die Leute verarschen zu wollen. Aber irgendwann kommt es dann doch raus, spätestens dann, wenn es die Amis irgendwann mal zugeben, weil es verjährt ist oder sonst was. Das wird rauskommen, was tatsächlich passiert ist. Ja, wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, ein US-Kriegsschiff vor Ort war, und zwar dort, genau dort vor Ort, mit dem Namen Kearsarge. Die Kearsarge ist für solche Spezialoperationen gebaut. Ja, die ist dafür gebaut, für solche Spezialoperationen. Und was soll man dazu noch sagen? Ich meine, die Dinge liegen auf dem Tisch. Die Dinge liegen komplett auf dem Tisch. Und trotzdem machen sie sich die Mühe, jetzt nochmal alle Leute zu verarschen. Ich weiß nicht, was das soll. Wenn das irgendwann mal rauskommt, wer es war, dann werden die sagen, ja, aber es war in unserem nationalen Interesse, das nicht aufzuklären. Das ist so werden die argumentieren. Das tun sie ja zum Teil jetzt schon. Ich kenne da bei der CDU so ein paar Burschen, die sagen, ja, so zum Beispiel dieser komische Typ, der Rüstungslobbyist, sagt, ja, die Sprengung der Pipeline war im deutschen Interesse. Ja, das heißt, wenn der sich auf eine Handgranate setzt und den Splint zieht, und die dann im Arsch explodiert, dann war das auch in seinem Interesse oder was? Ja, das ist doch vollkommen lächerlich. Ja, es ist vollkommen lächerlich. Also, aber das wird die Argumentation sein. Also es wird rauskommen. Und du wirst auch sehen, also wer es jetzt wissen will, der weiß es ja schon. Die Fakten liegen ja schon auf dem Tisch. Also eigentlich ist es ja schon rausgekommen. Es kommt nur nicht in die Medien. Irgendwann mal werden die Russen ihren Geheimdienstbericht dazu veröffentlichen. Da wird wahrscheinlich dann auch klar drin stehen, wie es gelaufen ist. Dann wird es behauptet werden, es sei russische Propaganda, egal wie die Beweise sind, die da dann drin stehen. Ja, das Ganze ist eigentlich so, man hat das Bild vor sich, wie ich es neulich mal gesehen habe auf X. Zwei Hunde sitzen in der Hauseingangstür und gucken so nach oben zu ihrem Herrchen. Und drüber ist die Sprechblase, Herrchen, wir sind so froh, dass du nach Hause kommst. Der böse Russe war hier und hat aufs Sofa geschissen. Ja, ich meine, man hat uns 2 Jahre lang erzählt, dass es der böse Russe war. Obwohl völlig klar war, dass der Russe gar kein Interesse dran hat, seine eigene Pipeline, die zur Hälfte ihm gehört und zur Hälfte Deutschland, in die Luft zu sprengen. Warum sollte er das tun? Wenn er sie nicht benutzt haben will, muss er doch nur den Hahn zudrehen. Nein, nein, nein. Es war die Kriegstreiberfraktion im Westen, die es gemacht hat. An der Spitze die Regierung Biden, ja, die unter allen Umständen es wollte, erstens wegen der Ukraine und zweitens, damit sie den Deutschen ihr eigenes Gas überteuert verkaufen können. Diese Energiekrise ist im Wesentlichen das Ergebnis der Tatsache, dass diese Pipeline weg ist und der Tatsache, dass die Bundesregierung sich weigert, auch die eine verbliebene Pipeline, die ja noch da ist und funktionsfähig ist, wieder in Betrieb zu nehmen, weil es ist ja der böse Russe, der dem man die Schuld dafür geben möchte. Und diesen Fetisch, den brauchen die einfach. Die belügen sich selbst, sie belügen uns. And that was it.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de